Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen im Lukas-Evangelium Kapitel 23. Lukas 23. Ich lese den Predigtext gleich. Nun stellt euch mal vor, jemand wird verklagt und das Gericht stellt dreimal hintereinander fest und wird sogar noch von einer weiteren gerichtlichen Instanz darin bestätigt, dass der Angeklagte ohne Schuld ist. Und als Folge davon wird er dennoch zum Tode verurteilt. Und zur gleichen Zeit, als ob das noch nicht genug wäre, wird quasi im Austausch für den, der dort unschuldig verklagt wird, einer freigelassen, der genau dieser Verbrechen schuldig war, für die der andere, der Unschuldige, angeklagt und verurteilt wurde. Wenn das passieren würde heute und hier, was würde passieren dann? Oder was müsste passieren? Normalerweise müsste es einen Aufschrei geben in der Gesellschaft, in den Medien und in den Parteien. Und genau so lief es im Prozess um Jesus. Dreimal hat der höchste Richter der Provinz, das war Pontius Pilatus, dieser Provinz Judäa, dreimal hat er Jesu Unschuld festgestellt und ihn doch anschließend zum Tode verurteilt. Und dafür wurde ein Verbrecher, ein Mörder und ein Unruhestifter, Jesus wurde ja als Unruhestifter angeklagt, freigelassen. Nur eines gab es damals nicht, den Aufschrei des Protests. Das Volk und seine Führer, die schrien, also ein Aufschrei gab es schon, aber sie schrien nach der Kreuzigung Jesu und nicht nach seiner Freilassung. Und lasst uns jetzt den Predigtext hören, wo diese Geschichte hier in der Bibel aufgeschrieben steht. Lukas Kapitel 23, Vers 1 bis 25. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus. Wenn ihr euch an letzten Sonntag erinnert, die erste Verhandlung fand ja vor dem Hohen Rat statt, also wo die Juden noch unter sich waren. Und jetzt ging es darum, Jesus offiziell noch von der römischen Seite zu verurteilen, damit er dann auch wirklich getötet werden konnte. Sie führten ihn zu Pilatus, sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus, der König. Da fragte ihn Pilatus und sprach: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Da sprach Pilatus zu den obersten Priestern und der Volksmenge: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber bestanden darauf und sprachen: Er wiegelt das Volk auf, indem er in ganz Judäa lehrt, angefangen in Galiläa bis hierher. Als Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er hörte, dass er aus dem Herrschaftsgebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch selbst in Jerusalem war. Herodes aber freute sich sehr, als er Jesus erblickte, denn er hätte ihn schon längst gern gesehen, weil er viel von ihm gehört hatte und er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Er legte ihm dann auch viele Fragen vor, aber er gab ihm keine Antwort. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten standen da und verklagten ihn heftig. Und Herodes behandelte ihn verächtlich und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. An demselben Tag schlossen Pilatus und Herodes Freundschaft miteinander, denn zuvor waren sie einander Feind gewesen. Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Er musste ihn aber anlässlich des Festes einen freigeben, Da schrie aber die ganze Menge und sprach: Hinweg mit diesem und gib uns Barabbas frei. Der war wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Nun redete ihnen Pilatus noch einmal zu, weil er Jesus freilassen wollte. Sie aber riefen dagegen und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn! Und zum dritten Mal sprach er zu ihnen: Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine des Todes würdige Schuld an ihm gefunden. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Sie aber hielten an mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde. Und ihr Geschrei und das der obersten Priester nahm überhand. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderungen erfüllt werden sollte und gab ihnen den frei, den sie begehrten, welcher eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war. Jesus aber übergab er ihren Willen. Die Priester und Schriftgelehrten, die hatten ja schon das Urteil über Jesus gefällt, und zwar das Todesurteil. Aber sie durften nach damaliger Gesetzeslage ihn nicht töten, denn das Land war ja besetzt von den Römern, so ein Todesurteil, das durfte nur von den Römern gesprochen werden und ausgeführt werden. Also schleppten sie jetzt Jesus noch vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus und verklagten ihn. Und wir wollen uns sozusagen diese zweite Gerichtsverhandlung heute anschauen. Zuerst die Anklage, dann den Richterspruch und als letztes das Urteil. Die Anklage lautete: Jesus ist ein gefährlicher Revolutionär. Das ist der erste Punkt, die Anklage. Er ist ein gefährlicher Revolutionär. Und man fragt sich, wie kommen Sie dazu? Nun, die Anklage musste ja irgendwie jetzt ans römische Gesetz angepasst werden. Es sollte ja auch klappen, dass die Römer ihn verurteilten. Und deshalb sagten sie, er ist ein Revolutionär, er wiegelt das Volk auf, er ist sozusagen ein Gegner des Kaiserreiches. Das haben sie jetzt mit drei Klagen untermauert. Das erste, was sie sagen, er verführt das Volk. Verführen kann man auch übersetzen mit, er hetzt es auf oder er leitet es irre, in die Irre. Und jetzt ist was ganz Interessantes hier. Jesus hat dasselbe Wort verwendet, und zwar für das Volk. Als Jesus vom Berg der Verklärung runterkam und seine Jünger es nicht geschafft haben, diesen besessenen Jungen zu heilen, da sagt er dann: O du ungläubiges und verkehrtes oder irregeleitetes, das ist das Wort, irregeleitetes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Also das Volk war in der Irre und Jesus kam, um das Volk zu unterweisen und es wieder auf den richtigen Weg zu führen. Dagegen waren es die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus jetzt hier verklagten, welche das Volk in die Irre führten. Weh euch Schriftgelehrten, ja, Lukas 11, Vers 52. Denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Das war die erste unberechtigte Anklage, dass er das Volk verführt, aufhetzt. Die zweite Anklage lautete, er verbietet Steuern zu zahlen. Und das war natürlich eine sehr schlaue Anklage, denn das ging jetzt wirklich Pilatus an. Pilatus war dafür verantwortlich, hier in dieser Provinz die Steuern einzutreiben. Und das war jetzt wirklich ein Problem für Pilatus. Hier musste er also wirklich dann drauf anspringen. Nur Jesus hat halt deutlich gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat nicht verboten, die Steuern zu zahlen. Und die dritte Anklage lautete, er behauptet, dass er Christus sei, ein König. Christus, Messias, das war etwas, was den Pilatus ja nicht wirklich interessierte, der Gesalbte hieß das ja, aber tatsächlich, das ist eine Anklage, die stimmt, hier haben Sie recht, denn der Gesalbte, das war ja der König. Und er fragt ihn ja dann auch, bist du der König? Jesus sagt, ja. Aber wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Priester hier vorbrachten, das war natürlich eine ganz falsche Interpretation, die haben das ganz falsch hingestellt und deshalb geht Pilatus der Sache auch noch mehr nach. Wir haben das nicht so deutlich hier im Lukas-Evangelium, sondern im Johannes-Evangelium. Fragt er ihn nochmal, ja, du bist dein König, und Jesus sagt dann, mein Reich ist aber nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich nicht den Juden überantwortet werde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Also Pilatus hat ganz genau gemerkt, okay, das ist hier eine andere Nummer. Das hat nichts mit Reichen so, und Königen, so wie wir das verstehen, zu tun. Und deshalb steht auch im Johannesevangelium, und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Das ist sein Richterspruch. Das ist unser zweiter Punkt. Also die Anklage war, er ist ein gefährlicher Revolutionär. Und jetzt kommt der Richterspruch von Pontius Pilatus, Jesus ist unschuldig. Ja, hier haben wir es in Vers 4. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Die Reaktion, sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, er wiegelt das Volk damit auf, dass er lehrt hier und dort in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Also Pilatus, jetzt hör uns doch mal zu. Wenn wir dir sagen, das ist ein Unruhestifter, dann ist es einer. Und weißt du, wo das alles seinen Anfang genommen hat? In Galiläa. Von Galiläa bis hierher. Und das war jetzt natürlich ganz bewusst so, denn es gab einige Aufrührer in dieser Zeit vor Jesus. Ja, einige, die zum Beispiel die versucht haben, die römische Besatzungsmacht aus dem Land zu treiben. Und diese Aufrührer, diese Revolutionäre, wo kamen die her? Aus Galiläa, aus dem Norden. Das war sozusagen so eine Widerstandsgegend. Ja? Dort kamen die her. Wir würden heute sagen, die kommen aus Sachsen, ja, weil dort die meisten auf der Straße sind. Also, und dann, das müsste sozusagen allen klar sein, ach du Hilfe, jetzt ist jetzt wieder einer aus Galiläa. Und es passiert aber nicht das, was sie sich erhofften bei Pilatus. Als er Galiläa hört, kommt auf eine ganz andere Idee, Moment mal, das ist doch der Herrschaftsbereich von Herodes und Herodes ist doch gerade in der Stadt. Und Pilatus kommt ja hier total zwischen die Fronten. Er merkt, das ist eine innerjüdische Angelegenheit. Das hat nicht wirklich etwas mit Rom zu tun. Es betraf natürlich irgendwie schon die Beziehung zwischen Rom und den Juden, zwischen seiner Stellung und den Juden, den führenden Juden. Pilatus saß irgendwie zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite war das römische Gesetz, dem er verpflichtet war, aber auf der anderen Seite der Wille des Volkes und dann eben der tatsächlich drohende Volksaufstand. Es war eine große Masse und es war eine große Spannung hier in der Luft. Also, was macht man da? Man versucht sich irgendwie aus der Verantwortung zu ziehen. Ja, irgendwie hier den Fuß aus der Schlinge bekommen. Also schicke ich ihn zu Herodes, der soll es machen. Er ist doch der König über Galiläa, er ist doch eigentlich für Jesus verantwortlich, er ist doch auch mit der Tradition und der Religion hier im Land vertraut, er ist der richtige Mann, um sich mit dem Hohen Rat hier rumzuschlagen. Und dass es wirklich so war, dass Herodes sich auskannte, das war auch ein Grund dafür, oder das hat auch damit zu tun, dass die beiden sich Feind waren, denn Pilatus wollte irgendwelche Götzenbilder damit auch im Tempel aufstellen lassen und da hat Herodes gesagt, nein, das geht nicht, das machen wir nicht und da waren die sich von Anfang an verfeindet. Aber jetzt schickt er ihn zu Herodes und wir haben es ja gehört, Herodes sah ihn und freute sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und gehofft, er würde ein Zeichen von ihm sehen und er fragte ihn viel, er aber antwortete ihm nichts. Also Herodes ist nicht wirklich an diesem Fall interessiert. Ihm geht es hier nicht darum, oh, wir müssen hier Recht sprechen. Einer aus meinem Herrschaftsgebiet wird hier angeklagt. Was ist hier los? Ja, nein. Herodes wollte einfach, ja, er wollte nicht Jesus totschlagen, er wollte die Zeit totschlagen. Er wollte eine gute Show sehen, er wollte seine Neugier und Lust befriedigen. Und Jesus würdigte ihn keine Antwort. Man könnte hier fragen, warum eigentlich nicht? Warum hat er dem Herodes nicht geantwortet? Warum hat er dort nicht auch nochmal gesagt, wer er ist, so wie er es ja vor dem Hohen Rat gemacht hat? Den Pharisäern und Schriftgelehrten, die kamen mal zu ihm mit einer irrsinnigen Geschichte, die wo ganz klar war, die wollen hier Jesus aufs Glatteis führen. Ja, diese Geschichte mit der Frau, die einen Mann geheiratet hatte und der starb, ohne dass sie schon Kinder bekommen hatten. Und dann gab es halt das Gesetz, der Bruder von dem Mann musste sie dann heiraten, um ihn noch einen Nachkommen zu zeugen. Aber der ist auch gestorben und am Ende sind 7 Brüder, hat sie dann geheiratet, die sind alle gestorben. Also eine irrsinnige Geschichte und trotzdem hat Jesus ihnen geantwortet. Das war ihm nicht zu blöd. Er hat gesagt, was soll denn das doch? Nein, er hat ihnen geantwortet. Und er hat ihnen natürlich dann das Maul gestopft mit dem Wort Gottes. Hätte er das nicht auch hier mit Herodes machen können? Ich denke, dass ein Punkt ist, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten ein anderes Bibelverständnis. Das waren letztlich Irrlehrer und deshalb musste Jesus ihnen trotz der blöden Fragen entgegentreten und deutlich machen, nein, die Bibel sagt es eben so und so und nicht, wie ihr das sagt. Ein anderer Grund ist, dass Jesus eben keinen Versuch unternimmt, dem Kreuz zu entgehen. Er will sich hier nicht irgendwie nochmal verteidigen. Was er zu sagen hatte, das hat er gesagt. Und er wird auch hier vor Herodes jetzt nicht irgendwelche Kompromisse eingehen. Aber ich denke, der Hauptgrund liegt darin, dass Gott bereits zu Herodes gesprochen hatte. Und zwar durch Johannes den Täufer. Er hat ihm sehr deutlich seine Sünden gesagt. Herodes war ja verheiratet mit der Frau seines Bruders. Er hat seinem Bruder seine Frau weggenommen. Das war eine offensichtliche Sünde und Johannes der Täufer hat das auch deutlich gesagt, das geht nicht und deshalb kam er auch dann ins Gefängnis. Aber trotzdem, wir lesen das im Markus-Evangelium, trotzdem war es so, dass Herodes den Johannes gerne hörte. Er ließ ihn ab und zu sich kommen, er hörte ihn gern und er hörte auch manchmal auf ihn, er machte auch manchmal, was er ihm sagte. Aber dann ließ er ihn um seines Ansehens willen, um seiner eitlen Ehre willen enthaupten. Ja, ihr kennt sicherlich die Geschichte, dass eben die Tochter da von seiner Frau so schön getanzt hat und er hat ihr eben alles versprochen und sie wünschte sich dann das Haupt Johannes des Täufers. Er hat ihn enthauptet und er hat sich sozusagen vollends gegen die Botschaft Gottes, gegen das Wort Gottes verhärtet, verstockt. Und was soll Jesus jetzt einem Menschen noch sagen, der gegen die Botschaft des Johannes verstockt ist? Um es mal allgemeiner zu sagen, wer seine Sünde nicht erkennen will, der wird doch auf die Botschaft der Gnade nicht hören. Er wird sie verachten und ihr nicht glauben. Das Evangelium kann nur den Menschen aufrichten und heilen, der zuvor vom Gesetz niedergeschlagen und verwundet wurde. Also Jesus brauchte Herodes nichts mehr zu sagen. Es wäre alle weiteren Worte wären Perlen vor die Säue gewesen. Aber in diesem Schweigen hier spricht er natürlich zu uns. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das ist die Botschaft an uns, die Mahnung an uns. Wenn wir Kritik hören, wenn Gott uns hinterfragt, wenn er mit seinem Wort, vielleicht durch eine Predigt, vielleicht durch einen Mitchristen, Sünde in unserem Leben aufdeckt, Sünde benennt, dann ist es oft so, dass es uns schmerzt, dass wir uns vielleicht erstmal rechtfertigen wollen. Aber wisst ihr was, wenn es so ist, dann seid dankbar dafür. Dann nehmt es an, dann ändert diese Sache in eurem Leben. Schiebt das nicht auf. Wir haben dann oftmals diese Reaktion, ja, ich schaue mal, wie ich es mache. Ich muss mal erst mal sehen. Ich schiebe das auf oder ich versuche, mich zu rechtfertigen. Und hier gilt, verstockt eure Herzen nicht. Heute, so ihr seine Stimme höret, nehmt es an, wenn Gott zu euch redet. Also Herodes hier, der war abgestumpft, der suchte nur noch nach Zerstreuung. Aber trotz allem Spott über Jesus, und das müssen wir hier festhalten, verurteilte er Jesus nicht. Hätte er sagen können, der gibt mir keine Antwort, der lässt mich einfach abblitzen, okay, dann könnte er haben, ja, dann wird er halt verurteilt. Macht er nicht. Er schickt ihn wieder zurück zu Pilatus und als Jesus dann zu Pilatus kommt, geht Pilatus nochmal zu den Hohepriestern und Obersten, Vers 13, ihr habt diese Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesen Menschen keine Schuld gefunden, deswegen, deretwegen ihr ihn anklagt. Und jetzt Herodes auch nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Also von amtlicher Seite, ja sogar von doppelt amtlicher Seite wird festgestellt, dass Jesus schuldlos war, dass seine Verurteilung Unrecht war. Und jetzt versucht Pilatus sich irgendwie hier durchzuschlängeln. Ja, Ich kann ja verstehen, dass ihr mit Jesus ein Problem habt. Leute, dann lasst es doch so machen. Ich werde ihn jetzt ordentlich auspeitschen lassen. Ne? Der kriegt mal so eine richtige Abfuhr. Und dann lasse ich ihn aber frei. Das müsste doch dann ein guter Mittelweg sein. Da können wir noch einen Kompromiss finden. Aber das reicht ja dem Volk, das reicht ja dem Hohen Rat nicht aus. Lieber wollten sie einen echten Terroristen, lieber wollten sie Barabbas frei haben. Und was sollte mit Jesus geschehen? Kreuzige ihn. Und kreuzigen, das war die härteste Hinrichtungsart der damaligen Zeit. Das war die Höchststrafe. Eigentlich durften nur Sklaven und Schwerverbrecher, welche eben keine römische Staatsbürgerschaft hatten, auf diese grausame Art und Weise hingerichtet werden. Römer, dem wurde noch nicht mal zugemutet, überhaupt ein Kreuz zu sehen, geschweige denn, dass man von einem Kreuz vor ihnen sprach. Sie sollten es noch nicht mal hören. So abscheulich war das für die. Also es ging bei der Kreuzigung um Folter, es ging um die Tötung und es ging um eine totale öffentliche Entehrung und Erniedrigung, und zwar über den Tod hinaus. Es ging nicht nur einfach darum, jemanden zu töten, es ging darum, ihn zu erniedrigen, so tief es nur irgend geht. Und deshalb versucht es Pilatus noch ein letztes Mal. Das kann doch nicht sein, dass die diesen religiösen Spinner töten wollen und dagegen einen Mörder frei rumlaufen lassen wollen. Das geht doch nicht. Er sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Sie aber setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und das Geschrei nahm Überhand. Und jetzt knickt Pilatus ein. Ich meine, diese ganze Verhandlung war ja schon ein Zeichen dafür, dass er ein schwacher Leiter war. Ja? Hin und her geworfen und immer, wie komme ich jetzt hier am besten raus? Jetzt knickt er ein und urteilt, dass ihre Bitte erfüllt würde. Und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war und um welchen sie baten. Jesus aber übergab er ihren Willen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Das erste war die Anklage, das zweite war der Richterspruch, dass er unschuldig ist, und jetzt kommt die Verurteilung, nämlich die Höchststrafe. Also Pilatus gab ihrem Willen nach. Warum letztendlich? Ging es ihm um sein Ansehen vor dem Volk? Oder wollte er jetzt einfach den Tumult, den drohenden Volksaufstand hier auch noch bei dem anstehenden Passafest vermeiden? Die Stadt war ja voller Menschen. Da war er einfach nur zu schwach, um dem Willen des Volkes zu widerstehen. Ich denke, das war eine Mischung aus allem. Wir lesen das Matthäus 27, Vers 24. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser, wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig, an seinem Blut seht ihr zu. Und das geht natürlich überhaupt nicht, ja. Gut, als oberster Richter, als Verantwortlicher, sagt er: Ja gut, macht, was er wollt, aber ich will damit nichts zu tun haben. Und so wird der Gerechte verurteilt und der Verbrecher freigelassen. Das berühmte römische Gesetz und Recht wird zweifach mit Füßen getreten. Wer war jetzt schuldig am Ende, dass das passieren konnte? Die Priester und Schriftgelehrten zuerst. Aber auch Pilatus und Herodes, die für ihn hätten eintreten müssen. Dann natürlich das Volk. Aber wisst ihr, wer letztlich schuld war, dass es so weit kommen musste? Wir waren dran schuld. Die Menschen sind dran schuld. Durch unsere Schuld. Jesus ließ sein Königtum verspotten und sich wie den niedrigsten Hofnarr behandeln. Ja, er ließ sich zur Höchststrafe verurteilen. Bei allem blieb er stumm und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie Jesaja weiß sagte, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Ne? Was ist mit dem los? Warum wird er verurteilt? Wer trägt jetzt hier die Schuld, dass es so weit kommen würde? Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Und was muss wohl Barabbas gedacht haben in seiner Kerkerzelle? Der Kerker war ja dort nebenan, das war ja sozusagen das Gerichtsgebäude. Vielleicht hat er das alles mitbekommen, vielleicht hat er in seiner Kerkerzelle gehört: Kreuzige ihn. Und was wird er gedacht haben? Ja, wahrscheinlich, dass es ihn betrifft. Er war ja der Aufwiegler hier. Er war der Mörder. Und tatsächlich, jetzt kommen die Schritte. Die Soldaten kommen die Treppe runter und holen ihn raus. Was hat er jetzt erwartet? Dass er den Kreuzesbalken auf sich nehmen muss und zur Kreuzesstätte tragen muss. Und was passiert dann? Jesus kommt und nimmt sein Kreuz auf sich. Jesus macht sich bereit, seine Strafe für seine Verbrechen zu empfangen. Und wisst ihr, so ging es nicht nur Barabbas, so geht es jedem Sünder, der auf Jesus vertraut. Du müsstest dein Kreuz auf dich nehmen. Du verdienst für deine Sünden die ewige Strafe Gottes, aber Jesus nahm es auf sich. Wisst ihr, was die Realität in unserem Leben ist, auch als Christen, die diese Botschaft kennen und glauben? Jeder von uns sündigt an jedem Tag in seinem Leben. Jeder von uns sündigt, wie auch immer, wie viel und wie schwer, aber jeder von uns sündigt an jedem Tag in seinem Leben. Und immer wenn du sündigst, wenn du bewusst sündigst, weißt du, was du dann tust? Du erkennst die Königsherrschaft Jesu nicht an. Du blendest sie aus. Wenn du bewusst sündigst, dann musst du ausblenden, dass Jesus der König ist und dein Heiland. Und dann treibst du in gewisser Weise dein Spiel mit ihm. In den einen Moment betest du ihn an, bekennst du ihm deine Dankbarkeit und Liebe. Im nächsten Moment liebst du die Welt und die Sünde mehr als ihn. Sonntagmorgen feierst du Gottesdienst zur Ehre Gottes, Montagmorgen betreibst du deine Karriere zur eigenen Ehre. Wie oft ist unser Herz zweigeteilt? Wie oft werden wir hin und her geworfen, anstatt Jesus treu zu folgen, seinen Namen zu bekennen? Und wenn uns heute hier der Prozess gemacht werden würde, was würde da rauskommen? Ich glaube, wir könnten jegliche Hoffnung verlieren. Aber wisst ihr was? Wir haben unsere Hoffnung nicht in uns. Christus ist unsere Hoffnung. Wir haben unsere Rettung eben nicht in uns. Christus ist unser Retter. Und wir müssen eben nicht für unsere Schuld den ewigen Tod und damit die ewige Verdammnis erleiden, sondern Christus hat unsere Schuld auf sich genommen und dafür am Kreuz bezahlt. Ein für alle Mal. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung, denn er hat den, er war's, Gott war's, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und wisst ihr, was Barabbas übersetzt heißt? Das heißt übersetzt ins Deutsche der Sohn des Vaters. Barabbas heißt der Sohn des Vaters. Und seht ihr die Ironie? Der wahre Sohn des Vaters. Der wahre Sohn des Vaters nimmt das Kreuz auf sich, übernimmt die Strafe, um uns zu einem Barabbas Gottes zu machen. Zu Kindern Gottes. Amen.